manchmal glaube ich es selber fast nicht, dass ich so krank bin, wenn ich im Alltag bin. Aber wenn ich wieder sehe, wie häufig dass ich zum Arzt muss und wie häufig dass ich überwacht werde und was für Medikamente ich alles nehmen muss, dann wird es einem schon wieder bewusst. Ja.
Vor ziemlich genau einem Jahr hat Sascha Brändle die Diagnose Knochenmarkkrebs bekommen. Unheilbar krank mit noch nicht einmal 50. Der Sascha Brändle ist Unternehmensberater. Er wohnt zusammen mit seiner Frau in Niederglatt im Kanton Zürich. Anfang Jahr habe ich ihn für eine erste Podcast-Folge schon mal zuhause besucht und habe mit ihm über die Diagnose geredet.
Ich weiss, der Krebs ist ein Teil von meinem Körper. Trotzdem ist es ein Kampf gegen die Krankheit und ein Kampf fürs Leben.
Blenden wir noch mal kurz zurück, was bis jetzt passiert ist. Kurz nach der Diagnose hat er den Oberschenkel gebrochen, weil der Krebs den Knochen angegriffen hat. Nach der Operation am Oberschenkel ist er wieder auf die Beine gekommen. Er hinkt heute aber immer noch ein bisschen und läuft mit einem Stock. Im Jahr seit der Diagnose hat er diverse Chemotherapien und auch eine Stammzelltransplantation hinter sich gebracht. Die Therapien haben aber bisher nicht den gewünschten Erfolg gehabt, weil der Krebs aggressiv ist. Im Moment wartet Sascha Brändle auf eine CAR-T-Zelltherapie, die für ihn individuell in den USA hergestellt wird und im März sollte da sein. Überbrücken tut man die Zeit mit einer anderen Therapie, die mit Spritzen im Spital verabreicht wird.
Aktuell, der Stand ist, Aussage vom Arzt, es scheint zu wirken. Es sieht aus, als ob es in eine gute Richtung geht, aber es ist noch eine grosse Ungewissheit, ob es wirklich funktioniert oder nicht. Das ist noch nicht definitiv.
Der Sascha Brändle macht seine Geschichte auch auf Instagram öffentlich. So bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Ich bin Rebecca Häfeli und in dieser zweiten Folge vom Palliaviva-Podcast mit dem Sascha Brändle schürfen wir zusammen noch etwas tiefer. Ich wollte von ihm wissen, wie er zu dem Kämpfer geworden ist, wo er heute ist. Und er erzählt mir die Liebesgeschichte von ihm und seiner Frau. Als erstes aber reden wir über seinen momentanen Alltag. Die Überbrückungstherapie, wo er gerade mitten drin steckt, hat ein paar sehr unangenehme Nebenwirkungen.
Für mich das Allerschlimmste ist, dass das Geschmacksempfinden ist weg. Im Mund, in der Nase habe ich es noch. Also ich schmecke den Kaffee, ich kann ihn einfach nicht mehr trinken. Zum Trinken ist er grusig, zum Schmecken ist er immer noch fein. Das Maul ist total trocken, das heisst, ich habe Mühe, Sachen zu schlucken. Jetzt, seit Anfang Januar, ernähre ich mich eigentlich nur noch flüssig oder von Brei. Das ist sehr unangenehm. Auch Getränke sind zum Teil schwierig, alles, was einen bestimmten Geschmack hat. Man gewöhnt sich daran, einerseits. Andererseits wird es jetzt aber auch immer schwieriger. Man hat den Brei langsam gesehen. Dann sind es andere Sachen, wie zum Beispiel die Schweißproduktion nicht aufgehört. Ich schwitze nicht mehr. Was im Alltag nicht so schlimm ist, aber sobald man sich anfängt zu bewegen, also wenn man versucht, ein bisschen Sport zu treiben und sich der Körper durch den Schweiß nicht kann kühlen kann, ist es sehr, sehr unangenehm. Also es ist so weit gegangen, bis ich es überhaupt gemerkt habe, dass ich nach einer 20-Minuten-Einheit auf dem WLAN anlegen musste und das Gefühl hatte, ich kollabiere und breche zusammen, weil der Körper total überhitzt war. Dann sind es Hautprobleme, Hautirritationen, Ausschläge, Füße. Und an den Händen, wo ich die Haut verliere, mittlerweile ist es an den Händen wieder gut, Füße sehen etwas schlimmer aus, sind alles als Einzelnebenwirkungen nicht tragisch. In der Summe mühsam.
Ich kann mir vorstellen, dass die Geschmacksveränderung etwas ganz Einschränkendes ist. Oder? Ich weiss von dir, du bist jemand, der gerne isst, gerne gut isst, auch ein Glas Wein trinkt. Was macht das mit einem?
Das, was du gesagt hast, das Essen und das Trinken, das ist für mich eigentlich sehr wichtig geworden jetzt im Leben, auch im letzten Jahr. Es gibt vieles, was wir nicht machen können. Aber ich habe immer ein gutes Glas Rotwein und ein feines Essen geniessen. Das ist immer für mich ein Genuss. Das war auch ein Grund, man hat das Leben auch geniessen. Das war auch ein Genuss im Leben. Das ist jetzt weg. Und am Anfang habe ich gedacht, jetzt habe ich ja nichts mehr. Ich kann mich kaum bewegen, ich kann nicht mehr essen, ich kann nicht mehr trinken, ich kann nicht arbeiten. Also, was habe ich denn jetzt noch? Und dann habe ich mich einfach zurückbesinnt und habe gesagt, okay, die Einschränkungen habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, jetzt tue ich mich halt wieder einschränken, einen neuen Rahmen von Möglichkeiten und diesen Rahmen maximal ausnutzen. Es hat, bewegen kann mich ja noch. Das heisst, mit diesen Herausforderungen vom Schwitzen und so weiter kann ich ja gleich Sport treiben. Also habe ich jetzt eher auf den Sport fokussiert, geschaut, dass ich, wenn ich mich flüssig ernähre, dass es sehr gesund ist, kein Junkfood. Und das ist ein neues Ziel. Also versuchen, mindestens von der Ernährung her, vom Trinken her, das, was ich aufnehme, mich möglichst gesund zu ernähren. Neues Ziel.
Und sag mal, wie schmeckt das, wenn du eben einen Kaffee trinkst oder ein Glas Wein? Oder wenn du etwas, ein Brei, schmeckt dann der Brei nach etwas oder nach nichts?
Karton. Es ist wie wenn du auf einem Karton würdest catchen und der Karton ist ganz trocken. Und du bringst es nicht runter. Du bringst einen Karton nicht runter. Und das ist genau das Gleiche. Also wenn es beim Brei das geht, das schluckt man einfach ab. Ja, nicht drauf catchen. Ich habe dann auch keinen Geschmack und es ist weg. Und ich nehme einfach Kalorien zu mir.
Hast du da etwas herausgefunden, wo vielleicht auch jemand anderem könnte helfen könnte? Ein Tipp, was gut funktioniert jetzt für dich, wo jemand sonst könnte ausprobieren könnte?
Also Suppe funktioniert sicher sehr gut. Möglichst neutral vom Geschmack her. Nicht übersalzen. Ich habe den Eindruck, sobald es ein bisschen mehr Salz drin hat, wird es wie verstärkt, aber negativ verstärkt. Ich kann gekochte Eier sehr gut essen, das geht. Das ist auch etwas, was ich catchen kann. Und das ist sehr wertvoll, wenn man unter Tag noch mal etwas catchen kann und nicht nur einfach alles flüssig ist. Also wenn das jemandem etwas bringt, glaube ich, wäre das sehr wertvoll. Und Milchprodukte gehen auch. Also Joghurt, Milch selber und dann Proteinshake von Sport-Nahrungsmittelherstellern zum Beispiel. Und mit dem dann auch die entsprechenden Kalorien reinbringen.
Aber man muss sich ein bisschen zwingen, nehme ich jetzt mal an, dass eben so mit dem Kopf, einfach, dass man sich sagt, man muss Kalorien zu sich nehmen, weil das macht einem stark.
Immer mehr, ja. Mittlerweile habe ich auch 10 Kilo abgenommen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und das ist okay, das habe ich ja vorher auch gewusst, ich habe ja vorher das Gewicht auch zugenommen. Aber Ende März gehe ich ja wieder 2 Wochen ins Spital, wo ich wieder vermutlich nichts mehr essen konnte. Und dort muss ich einen neuen Plan haben, also nochmal 10 Kilo. Verliert es nicht. Ich glaube, dann geht es an die Substanz und auch an Gesundheit und natürlich dann auch an Kraft.
Du siehst jetzt nicht ausgehungert aus, aber ja, ich weiss, was du meinst. Sag noch, was ansteht in diesen 2 Wochen im März?
Dort geht es ja dann um CAR-T-Cell-Therapy. Das heisst, ich komme dort meine Zellen zurück. Und weil das Risiko und die Nebenwirkungen dort sehr gross sind, bleibt man für die Beobachtung circa zwei Wochen im Spital, im USZ. Das heisst, dort werden neurologische Beobachtungen gemacht, aber sicher auch, was Herz-Kreislauf angeht. Auch die Untersuchungen im Vorfeld sind nicht ganz ohne. Also es fängt an mit einem Echokardiogramm, das heisst, das Herz wird genau untersucht, die Lungenfunktionen werden untersucht, es gibt ein Hirn-MRI, wo man den Ist-Zustand aufnimmt, nochmal das PCT, um zu schauen, wie ist der Stand des Krebs. Aber auch nicht nur als Ist-Situation, aktuelle Ist-Situation, aber auch zum Sicherstellen, dass der Körper genug kräftig ist, um diese Therapie dann auch wirklich zu überstehen.
Und an diesen Voruntersuchungen bist du im Moment dran?
Bisher habe ich erst eine gemacht. Die anderen versuchen es möglichst kurz vor der Therapie dann noch durchzuführen, damit sie einen aktuellen Wert haben.
Also es ist jetzt auch noch ein bisschen eine Unsicherheit, nehme ich an. Sind die Untersuchungen, kommt da ein gutes Resultat raus, kann ich die Therapie dann auch wirklich haben, wo ja in den USA hergestellt wird und auch zuerst noch muss da hinkommen?
Das ist richtig, ja. Bisher hat aber der Trump ja kein Exportproblem, sondern eher Importzoll. Ich gehe aber stark davon aus, dass das kein Problem wird sein. Und auch was meine Gesundheit angeht. Ich bin jetzt schon seit einem Jahr dran, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, mein Körper ist auch nach dem Jahr noch so stark, dass er das wird packen. Und da bin ich 100% davon überzeugt. Das Echokardiogramm, das ich gemacht habe, zeigt, dass mein Herz sehr, sehr stark ist. Sogar noch Spuren hat vom Sportlerherz, das ich vorher hatte. Und das tut mich sehr positiv stimmen. Und ich habe eigentlich wenig Unsicherheiten, was das angeht, was die Untersuchung angeht.
Auf das Sportlerherz und auf den Sportler Sascha Brändli kommen wir nachher noch zurück, weil wir wollen ja auch beleuchten, wie du zum Kämpfer geworden bist, wo du heute zweifellos bist. Mich nimmt noch etwas anderes Wunder. Du hast vor ein paar Tagen ein Reel gepostet auf Social Media, wo du verschiedene Fotos aus dem Jahr, eben, du hast die Diagnose im Februar 2024 bekommen, postet hast, das hat mich sehr beeindruckt, das hat mich auch sehr traurig gemacht, aber ich glaube vor allem die Musik. Que sera, sera, also so eben, was kommen wird, wird kommen. In welchem Moment ist das entstanden oder hat das nur auf mich so gewirkt?
Mir ist es nicht schlecht gegangen. Es war eigentlich der Jahrestag vom Beinbruch, wo ich das gepostet habe, einfach zum zeigen, dass ich schon seit einem Jahr dran bin. Und was ich für mich gemacht habe, ist eine Zusammenfassung von, was ist eigentlich alles passiert, wie lange bin ich im Spital gewesen, was habe ich für Diagnosen gehabt in dieser Zeit, was habe ich für Therapien gehabt, was habe ich für Medikamente rumgenommen. Und für mich sicher auch ein Verarbeiten gewesen, das einmal zusammenzufassen und auch so als Reel zu posten. Und die Fotos, die drin sind, ja, für mich sind die eigentlich nicht negativ. Und ich sehe es auch nicht als traurig. Warum? Weil es mir jetzt deutlich besser geht als vor einem Jahr, muss ich auch sagen. Und viele von diesen Therapiestationen haben dazu beigetragen, dass es mir heute besser geht. Nicht jede. Viele Rückschläge auch in dieser Zeit. Aber alles in allem, ja, hat es mich dort hingebracht, wo ich heute bin.
Ich sage vielleicht noch, was auf diesen Fotos ist, für die, die nicht auf Instagram sind. Man sieht zum Beispiel dein Bein nach der Operation am Oberschenkel mit diesen Postage. Dann du in dem Spitalzimmer, ganz allein natürlich, mit Infusionen und so weiter. Und du hast auch ein paar Zahlen eben dazu da. 56 Nächte im Spital und 30 ambulante Therapien im letzten Jahr. Das ist heftig.
Ich war auch überrascht, als ich es dann so zusammengetragen habe. Die Übernachtungen im Spital habe ich ungefähr so eingeschätzt, aber die Anzahl Therapien noch parallel dazu. Und das ist nicht jeder Arztbesuch, den man in dieser Zeit hat. Und es zeigt einfach, auch wenn es einem gut geht, scheint, es ist eine riesen Arbeit dahinter, jetzt nicht von mir, aber von den Ärzten. Es sind sehr viele Kontrollen, es sind sehr viele Medikamente, die man bekommt. Man ist unter enger Beobachtung. Und manchmal glaube ich selber fast nicht, dass ich so krank bin, wenn ich im Alltag bin. Aber wenn ich wieder sehe, wie häufig dass ich zum Arzt muss und wie häufig dass ich überwacht werde und was für Medikamente ich alles nehmen muss, dann wird es einem schon wieder bewusst. Ja.
Ja, es ist eigentlich ja noch speziell, oder? Die Diskrepanz zwischen dem Optischen, sage ich jetzt mal, aber auch was du machst, also wie du Sport machst, wie du dich bewegst, wie du geistig fit bist und dem, was man dann sieht, wahrscheinlich auf dem Papier, eben auch auf einem Bericht von einem Spital, nehme ich an.
Es ist vor allem ein Eindruck von außen. Ja, ich bin nicht abgemagert, wie du vorher richtig gesagt hast, aber das ist, weil ich vorher stark zugenommen habe. Weil ich gewusst habe, ich werde stark abnehmen. Der Sport, den ich treibe jetzt, ist vielleicht noch 5%, den ich vorher gemacht habe. Es reicht, dass ich mich wohlfühle, aber es ist 5%, das ist sehr, sehr wenig. Geistige Fitness oder Fähigkeiten sind für mich ganz ehrlich auch nur ein Bruchteil von dem, was ich vorher ankönne. Also ein grades lineares Denken, das fällt mir heute einfach. Man merkt es wahrscheinlich kaum im Gespräch. Aber sobald es um ein vernetztes Denken geht, bin ich chancenlos. Keine Chance. Und das sind Sachen, die ich merke im Alltag. Und ich merke auch, ich bin nicht mehr der gleiche wie früher. Aber von außen, wenn man vielleicht 2 Stunden mit mir redet, merkt man das nicht. Was ganz extrem ist, ist auch die Müdigkeit, also die Leistungsfähigkeit, auch im Alltag. Jetzt gerade mit dieser Therapie, ich schlafe sicher 2 Stunden unter Tagen, wo ich einfach wieder Zeit brauche und irgendwo liegen und weg bin.
Was machst du sonst den Tag durch? Eben, du hast vorhin gesagt, Arbeiten kommt nicht in Frage. Also du hast, wir haben es in der letzten Folge davon gehabt, du hast dein Geschäft, das du kurz vorher eigentlich als Selbstständiger aufgebaut hast und das, wo so im Aufwind war, hast du eigentlich von einem Tag auf den anderen wegen dieser Diagnose müssen aufgeben müssen. Wie verbringst du Zeit?
Ich versuche, dass ich einen geregelten Alltag habe. Das heisst, ich stehe am Morgen nicht um 6 Uhr auf, aber doch bei Zeiten. Dann versuche ich sicher mit meiner Frau zu morgen zu essen, zu schauen, dass wir Zeit miteinander verbringen. Ich habe ja den Vorteil, dass Cindy auch daheim arbeiten tut. So startet der Tag im Moment. Ganz aktuell haben wir das Glück, dass noch gewisse Skirennen laufen. Und ich habe in dem Moment natürlich den Vorteil, dass ich das im Skirennen schauen kann. Aber zwischen den Skirennen, da schlafe ich vor allem. Wenn jetzt nicht gerade Skirennen laufen, dann habe ich auch Hobbys oder Ziele, die ich erreichen will. Ich will ja, dass es nach dieser Krankheit, also nach dieser Therapie, reden wir vielleicht von Herbst 2025, und eine gewisse Stabilität gibt mit dieser CAR-T-Cell-Therapie, will ich ja auch wieder irgendwo ins Berufsleben zurückkommen. Ich will kein IV-Fall werden. Aber ich weiss, dass ich es wahrscheinlich nicht mehr so will können wie vorher. Und dann geht es um Perspektiven schaffen. Was habe ich für Möglichkeiten? Ich informiere mich häufig darüber, was sind meine Stärken, und versuche meine Stärken mit Möglichkeiten zusammenzubringen für die Zukunft. das ist sicher etwas, was einen Grossteil von meinem Tag beansprucht tut im Moment.
Und ich nehme an, das ist auch etwas, wo einem psychische Stabilität gibt, oder? Perspektiven auch entwickeln.
Perspektiven auf jeden Fall. Und ich nenne ja das die Szenarien, wo es für mich nicht nur eine Möglichkeit gibt, nicht nur einen Weg, sondern ich bin fremdgesteuert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einen Worst Case und es gibt einen Best Case. Und das sind für mich die Szenarien. Und zwischen ihnen gibt es noch 3-4. Und ich tue die immer weiterentwickeln, je nachdem, wie sich die Situation gerade verändert. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass ich die als Szenarien habe. Und ich weiss, okay, im schlimmsten Fall sieht es so aus und im besten Fall sieht es so aus. Und dann muss ich es visualisieren und versuchen, dort hinzukommen.
Cindy, deine Frau, arbeitet zu Hause. Ihr verbringt sehr viel Zeit miteinander. Wie hat sich eure Beziehung verändert jetzt in dieser Zeit?
Eine Krankheit belastet eine Beziehung. Schon als Krankheit selber. Man ist nicht mehr der gleiche wie vorher. Also die Partnerschaft verändert sich auch. Es macht auch etwas mit einem selber. Also als Patient, als Betroffener, man ist nicht mehr die gleiche. Das ist mal eins, das kann man nicht einfach wegdiskutieren oder das ist so, Punkt. Bei uns macht es noch ein bisschen schwieriger, wo wir 24 Stunden am Tag umeinander sind. Das heisst, meine Frau arbeitet daheim, ich bin daheim. Und ja, dann geraten wir manchmal aneinander. Und durch das, dass wir schon seit Kindheit zusammen sind, haben wir schon in der Vergangenheit etwas gelernt, das anzusprechen und auszudiskutieren und nicht im Raum stehen zu lassen. Und das hat uns enorm geholfen jetzt im letzten Jahr, dass es gleich funktioniert. Dass man sich aufteilen tut, dass das Zuhause und das Büro gleich noch eine gewisse Trennung gibt, dass die Arbeitszeit und die Privatzeit gleich eine gewisse Trennung gibt jetzt bei meiner Frau. Dass ich gleich ein Zuhause habe und nicht immer in ihrem Büro bin. Das sind Sachen, die man halt ausdiskutieren muss und miteinander auch besprechen, offen besprechen. Das können wir zum Glück.
Auf die Geschichte zwischen euch möchte ich noch zurückkommen, die nimmt mir nämlich sehr Wunder. Wir haben gesagt, wir werden das mal auch darüber reden, wie du zum Kämpfer geworden bist. Du nennst dich auf Instagram Ninja gegen Krebs und du sagst auch ganz bewusst, du bist ein Kämpfer, du kämpfst gegen die Krankheit. Über die Sprache, ob das für andere stimmt oder nicht, haben wir das letzte Mal geredet. Du bist auch sportlich sehr ehrgeizig, hast viel erreicht. Über das reden wir auch noch. Gibt es für dich eine Erklärung, warum du so ein Kämpfer bist, wie du dazu geworden bist?
Ich glaube, man wird dann zum Kämpfer, wenn man grosse Herausforderungen hat im Leben und die unbedingt erreichen will und einem nichts in den Schoss gelegt wird. Und ich glaube, das ist Grundvoraussetzung. Und tatsächlich habe ich mir im letzten Jahr viel Gedanken darüber gemacht, warum bin ich so geworden, wie ich bin. Was hat mich geprägt, dass ich so geworden bin? Ich glaube nicht, dass es das eine Ereignis ist, was passiert und dann ist es wie ein Schalter, der umgeht, sondern es sind mehrere Ereignisse, die passieren. Es ist ein Ablauf von Ereignissen. Es sind Herausforderungen, Sachen, kleine Kämpfe, kleine Schlachten, die man führen tut. Und man merkt, man hat Erfolg damit und man kommt dorthin. Und ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass man erfolgreich kämpfen tut, also einen Erfolg hat nach so einem Kampf, dass man dann weiterkämpfen tut und wieder einen Kampf annimmt und wieder eine Hürde nimmt und wieder kämpfen tut und wieder kämpfen tut. Und ich glaube, so habe ich mich in der Vergangenheit entwickelt, bis ich das Selbstbewusstsein hatte oder entwickelt habe, dass ich wusste, dass solange ich kämpfe, erreiche ich mein Ziel.
Gibt es trotzdem etwas in der Vergangenheit, also in deiner Biografie, wo anders ist als jetzt bei anderen? Oder ein grösserer Kampf? Kleine Kämpfe haben wir alle.
Ich weiss einfach, dass mir nichts in den Schoss gefallen ist, noch nie. Wenn ich viel Sport treiben habe und ehrgeizig war im Sport, ich war nie der talentierte Sportler. Also im Mannschaftssport, in der Schule zum Beispiel, im Schulsport, wenn es darum gegangen ist, Mannschaften zu wählen, da bin ich im letzten Fünftel gewesen. Immer. Ich habe Volleyball gespielt, ich habe Fußball gespielt, aber man war froh, wenn ich nicht unbedingt in der Mannschaft bin und nicht mitgespielt habe. Also ich war sicher nie ein talentierter Sportler gewesen. Und das sind Situationen gewesen, wo ich nicht einfach so stehen lassen wollte. Ich wollte mich nicht mit dem abfinden. Also es war eine Hürde gewesen und ich habe dafür gekämpft, dass ich trotzdem einen gewissen Erfolg im Sport können erreichen. Und gerade wenn man Sport treiben tut, als Beispiel, in jedem Training gibt es einen Kampf. Und man hat in jedem Training die Möglichkeit, den Kampf anzunehmen und erfolgreich zu sein in dem Kampf oder aufzugeben. Und das ist die Summe von Hunderten von Trainingseinheiten, wo man erfolgreich ist oder eben nicht erfolgreich ist. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das einen dann in der Summe prägen tut.
Bist du jemand, der Sport braucht, einfach um dich wohlfühlen, oder musst du dich auch überwinden, wie andere, zum Beispiel ich?
Ja, ich muss mich auch überwinden, tatsächlich. Nicht immer gleich. Und es kommt darauf an, was es ist. Es gibt einfachere Sporteinheiten, es gibt schwierigere Sporteinheiten. Entsprechend ist das Resultat und das Ergebnis aus den schwierigen meistens grösser als aus den einfachen. Und dann hat man die Option und muss sich entscheiden. Und mir fällt es genauso schwer wie dir, glaube ich.
Was machst du heute noch? Du hast vorhin gesagt, du machst eigentlich täglich machst Sport, oder? Was ist jetzt möglich?
Ich mache Funktionskrafttraining. Das heisst, dass die Beweglichkeit kann wahren und dass meine Muskulatur gesund bleibt. Einerseits ist es für mich jetzt wichtig, dass ich mich bewegen kann, dass ich eine gewisse Kraft auch habe in der Muskulatur. Aber ich will ja nicht, wenn ich in einem halben Jahr tatsächlich wieder ins Leben zurück kann, will ich ja nicht bei null müssen anfangen. Ich will, wie wichtig ist es, dass man im Leben eine gewisse Haltung hat, auch im Berufsleben und so weiter. Und du hast vorhin das Optische angesprochen, ich sehe nicht krank aus. Das hat auch mit dem zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich am Morgen aufstehe, dass ich mich überwinde, dass ich den Sport auch mache und eben die Haltung auch habe. Das ist für mich sehr ein wichtiger Grund, das zu machen.
Du hast sportlich wirklich sehr viel erreicht. Du hast, jetzt muss ich schnell spicken, wo ich das aufgeschrieben habe, du hast 2013 hast du den Ironman auf Hawaii gemacht. Nicht mal gefinisht.
Ja, gefinisht.
Und dazwischen viele andere Ironmans, Triathlons. Du hast aufgeführt in dem Zettel, den du mir geschickt hast, wo du ein bisschen zusammengefasst hast, was deine Biografie ist. 2008 Zürichsee schwimmen, Rapperswil, Zürich. Und du schreibst dort, 2004 hat es eigentlich angefangen mit dem Zürcher Silvesterlauf. Hat sie dort gepackt?
Ja, dort mit einem guten Freund zusammen angefangen zu rennen. Das ist ausschlaggebend ist dort gewesen, dass ich eine Ablenkung gebraucht habe, weil Cindy und ich ja Kinderwunsch hatten. Und das hat nicht funktioniert. Das hat unser Leben recht auf den Kopf gestellt. Eine neue Perspektive gebraucht, einen neuen Fokus, eine Ablenkung. Und dann hat ein guter Freund gesagt, hey Sascha, komm doch mal mitgehen. Rennen. Das war ein Leichtathlet damals. Und dann bin ich mit ihm losgegangen. Und dann ist das eine zum anderen gekommen. Und mit dem Silvesterlauf hat es angefangen in Zürich. Das ist richtig, ja.
Was hat dich dann weitergetrieben?
Angefangen hat es, indem jetzt mal jemand gesagt hat, das schaffst du sowieso nicht. Und das ist für mich dann häufig so ein Trigger, wo man mich triggern kann. Und dann will ich es erst recht. Dann ist es schrittweise weitergegangen. Also das nächste ist einmal nach dem Silvesterlauf ist es gewesen, einen Marathon können zu machen. Klassisch, jeder Läufer will einmal einen Marathon können machen. Und nach dem Marathon habe ich gedacht, schwimmen kann ich ja aus meiner Vergangenheit. Vielleicht wäre so ein Triathlon noch etwas. Und dann habe ich an einem Kurzdistanz-Triathlon mitgemacht. Und am ersten Tag war der Ironman in Zürich. Das ist die Langdistanz mit knapp 4 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Velofahren und am Schluss noch Marathonrennen. Und dann erinnere ich mich, hat wieder jemand gesagt, gut, das schaffst du sowieso nie. Und dann war für mich klar, das nächste Jahr bist du dabei und das nächste Jahr musst du das auch schaffen. Und so hat das eine dann zum anderen geführt und dann habe ich gemerkt, ja gut, so schlecht mache ich das gar nicht. Da habe ich noch ein Potenzial und habe also ein neues Ziel können ins Auge fassen.
Und Hawaii, also wie bist du dort angekommen? Da hast du dich in Zürich qualifiziert?
Der Traum und der Wunsch von Hawaii ist eigentlich relativ schnell entstanden, weil ich gemerkt habe, in der Theorie bin ich von der Zeit her nicht so weit weg. In der Praxis ist eine Stunde aufholen auf 10 Stunden dann gleich sehr, sehr viel. Das habe ich dann nachher schmerzhaft erfahren. Ich habe 6 Anläufe gebraucht, bis ich mich wirklich für Hawaii qualifizieren konnte. Und das sind wahrscheinlich auch immer die schwierigsten Wettkämpfe gewesen, weil ich habe vorhin von erfolgreich Wettkämpfe bestehen geredet gehabt. Und ich habe jeden von den Ironman noch nicht gefinisht, aber nie mit dem Ziel, das ich eigentlich erreichen wollte, nämlich Hawaii zu arbeiten. Und das waren die schwierigsten dann gewesen, am nächsten Tag mit dem Muskelkater aufzustehen und mit dem Schmerz, dass man das Ziel nicht erreicht hat. Und so ist es okay, jetzt muss ich wieder mich ein Jahr lang vorbereiten, wieder einen Anlauf nehmen und wieder probieren. Und das waren die schwierigsten Kämpfe gewesen im Sport eigentlich.
Aber du hast das immer als Hobby gemacht, also das ist immer neben dem Berufsleben eigentlich nebendran gelaufen. Du hast auch nie Sponsoren gehabt?
Nein, ich hatte nie Sponsoren gehabt. Und es war immer ein Hobby. Und es ist noch weit weg vom Profisportler. Also da reden wir dann nochmal von nochmal eine Stunde schneller, dass man als, wirklich als Profi vielleicht gelten kann oder mit den Profis ins Ziel kommt. Das ist die sogenannte Age Grouper, das heisst in einer bestimmten Alterskategorie. Mein Vater ist über 70 und macht auch Langdistanz-Triathlon, auch in einer Age Group. Also das heisst, er ist eigentlich im direkten Wettbewerb mit Gleichaltrigen und das ist das Schöne am Triathlonsport.
Und Cindy hat sie mitgezogen, ist sie mitgekommen?
Cindy war auch in Hawaii. Cindy war auch eine sehr starke Athletin. Aber sie hat vor allem Mitteldistanzen gemacht, das ist die Hälfte von der Distanz in den Wettkämpfen. Und sie hat nie die Ambitionen gehabt, jetzt an die Weltmeisterschaft zu gehen.
Jetzt hast du gesagt, dein Vater macht das auch. Hast du das von ihm, den sportlichen Ehrgeiz?
Ich glaube, ja. Ich weiss, dass er, als er noch jünger war, als ich so im Teenager-Alter war, dass er auch sehr viel Velo gefahren ist. Er hat aber auch andere Prioritäten gehabt im Leben, hat ganz anders gemacht. Er hat sich auch beruflich entwickelt, lebt heute in Südafrika, ist auf Südafrika ausgewandert. Und er hat erst mit 60 angefangen mit Triathlon, wo ich einmal in Südafrika bin, trainieren. Er hat ein Velo gekauft, damit er trainieren konnte. Und das mit dem Velo hat er ja nachher noch etwas machen müssen. Und dann hat er tatsächlich selber angefangen. Und in 6 Wochen nimmt er an seinem letzten Ironman teil in Südafrika. Und ich bin sehr gespannt, wie er es dieses Jahr wieder macht.
Südafrika ist ein Stichwort, das Wichtigste, oder, in deinem Leben. Du warst in Südafrika als kleiner Bub. Also du bist zwar da im Kanton Zug auf die Welt gekommen. Nachher sind ihr ausgewandert auf Südafrika, deine Eltern. Hast du Erinnerungen an diese Zeit? Also, du bist ja wahrscheinlich schon, oder? Du bist mit 10 zurückgekommen.
Es war für mich sehr eine wichtige Zeit in meinem Leben. Eine Zeit, an die ich gerne zurückdenke. Eine Zeit, die mich sicher geprägt hat, stark geprägt hat, andere Kulturen zu sehen, in einer anderen Kultur aufzuleben, aber auch ein zweites Zuhause zu haben. Südafrika ist mein zweites Zuhause, immer noch. Auch wenn es nur 11 Jahre waren. Es waren prägende 11 Jahre.
Was war der Grund für das Auswandern auf Südafrika von deinen Eltern?
Abenteuerlust. Das war Abenteuerlust von ihnen. Sie haben Mitte der 70er Jahre war das. Die Wirtschaft in der Schweiz nicht unbedingt sehr gelaufen. Da haben sie etwas Neues gesehen, etwas Neues erlebt. Es sind verschiedene Länder dann in Frage gekommen, von Ländern in Südamerika, Asien oder eben in Südafrika.
Und was ist das, was dich geprägt hat an der Kultur? Was ist so anders auch als da?
Zu der Zeit, in der wir gelebt haben, war Apartheid. Das heisst, die Schwarzen waren unterdrückt. Man hat eigentlich nie schwarze Menschen gesehen auf der Straße, dort, wo wir uns als Weiße bewegt haben. Und beängstigend war, dass es lange Zeit in meiner Jugend normal war. Ich habe das gar nicht als wertend angeschaut. Das war einfach Tatsache und Realität. Und erst kurz vor wir wieder in die Schweiz gekommen sind, hat es verschiedene Situationen gegeben, wo ich gemerkt habe, dass es einen Klassenunterschied gibt in Südafrika, der rein auf die Hautfarbe sich bezogen hat. Und das hat mich dann in den Folgejahren stark geprägt. Also meine restliche Jugend und auch das Erwachsenenleben. Also ich bin dort sehr affin und vertrage nicht sehr viel, was das angeht.
Also nicht sehr viel Rassismus?
Ja, yeah, genau.
Du bist dann im Kanton Schweiz in die Schule eingeschult worden. Was war das für eine Zeit gewesen?
Für mich sehr eine anspruchsvolle Zeit, wo es ganz eine andere Kultur war. Die Schule war ganz anders. Ich bin von einem Uniformleben in eine Freizeitkleider-Schulumgebung gekommen. Nur schon das war eine komplette Umstellung. Ist mir von den Eltern natürlich total positiv verkauft worden. Als Kind sieht man das auch total positiv. Aber es gibt natürlich auch Vorteile, wenn man eine Uniform trägt. Es werden wieder die Klassenunterschiede werden, sind nicht so deutlich, sind überhaupt nicht sichtbar. In der Schweiz war das anders. Also, als wir in die Schweiz gekommen sind, haben wir eher bescheidene finanzielle Mittel gehabt. Und das haben wir dann gemerkt, dass ich glaube auch meine Geschwister, ich habe nie mit ihnen darüber geredet, aber man hat dann gemerkt, dass es da gewisse Unterschiede gibt.
Du hast eine Schwester und einen Bruder und die Eltern sind zurückgekommen. Wieso? Haben sie genug vom Abenteuer?
Das Abenteuer ist dann ungewiss geworden, glaube ich, weil es ist Ende der Apartheid war. Und man hat nicht gewusst, was passiert. Und da haben sie einfach Angst gehabt. Und sie haben ja die Option gehabt, zurückzukommen in die Schweiz als Schweizer und mit den Wurzeln in der Schweiz. Und das, ja, sie haben sich dann dafür entschieden.
Wie leicht oder wie schwer ist dir dann die Integration in der neuen Schweizer Kultur geworden? Also ich nehme an, Schweizerdeutsch hast du können. Ich nehme an, die Eltern haben Schweizerdeutsch mit euch geredet. Aber trotzdem war wahrscheinlich sehr vieles anders gewesen.
es ist extrem viel anders gewesen. Es war zu einer Zeit, in der es ja auch in Europa mit dem ehemaligen Jugoslawien eine schwierige Situation war, wo wir dann auch viele Migranten hatten von Jugoslawien, Kinder in meinem Alter. Und ob das positiv war oder nicht, aber wir haben gemeinsam dann Deutsch gelernt. Und trotzdem zu wissen, dass man eigentlich Schweizerdeutsch kann, aber dass man Hochdeutsch nicht redet, das war das erste Hindernis, das mir sehr bewusst jetzt auch in Erinnerung geblieben ist.
Du bist also mit 10 zurückgekommen mit den Eltern in die Schweiz, mit den Geschwistern in Kanton Schweiz, in die Schule, in die 5. Klasse. Und du hast Cindy kennengelernt, schon zu dieser Zeit?
Nein, Cindy habe ich erst in der Oberstufe kennengelernt.
Wie ist das gegangen?
Wir probieren mal eine Geschichte.
Ja, nein, die Wahrheit.
Ja, die Wahrheit. Wie ist das gegangen? Cindy ist eine Stufe unter mir in die Schule gegangen. Und ganz ehrlich, sie ist mir relativ schnell dann aufgefallen im Schulbus. Wir hatten den gleichen Schulbus, wo wir am Morgen und am Mittag dann in die Schule gefahren sind. Und mir ist sie dort aufgefallen. Und eigentlich habe ich dann relativ schnell gewusst, dass das wahrscheinlich... Ja, dass sie mir sehr gut gefällt und dass ich mir gut könnte vorstellen könnte, Cindy besser kennenzulernen. Das habe ich jetzt aber schön ausgedrückt.
Vor allem, wenn man sich vorstellt, jetzt sind wir, ich weiß auch nicht, 12, 13, 14 gewesen, so, oder?
Ich war 16 gewesen dann. Das ist ja schon
eine genau. Gewesen.
Und habe ja durch den Wechsel in die Schweiz ein Jahr verloren. Und von dem her, ich war 16 gewesen, Cindy war 14 gewesen. Und ja... Weißt, es klingt lustig, wenn man sie in dem Alter sagt. Allerdings muss ich sagen, circa ein Jahr nachdem wir zusammengekommen sind, habe ich Cindy gesagt, sie sind dich heiraten. Und wir bleiben für immer zusammen. Und sie hat mich dann ausgelacht. Heute lacht sie mich nicht mehr aus.
Aber ihr seid zusammengeblieben oder war es on-off?
Nein, wir sind zusammengeblieben. Wir sind zusammengeblieben.
Das ist ja sehr selten, oder? Dass sich ein Paar in der heutigen Zeit so früh kennengelernt hat und heute noch zusammen ist. Gibt es da ein Erfolgsrezept?
Ja, du wirst es jetzt vielleicht nicht gerne hören, aber auch für das muss man kämpfen. Auch für das muss man kämpfen. Es ist nicht alles einfach. Es ist nicht immer nur Sonnenschein. Und man muss bereit sein, gegenüber Raum zu geben, auch wenn es einem vielleicht nicht passt. Man muss bereit sein, sich zu bewegen, mitzubewegen, die Wünsche von jemand anderem auch mitzumachen. Und Kompromisse einzugehen. Kompromiss ist, glaube ich, das Wort, das am allerwichtigsten ist in einer funktionierenden Beziehung. Gegenseitig.
Wann habt ihr dann beschlossen, zu heiraten? Also wirklich quasi jetzt das noch zu besiegeln?
Das war 2003, wo wir uns entschieden haben, dass wir eigentlich gerne Kinder wollten. Und wir haben gesagt, wir wollten vor dem, dass wir Kinder haben, ja, wollten wir heiraten.
Und dann hat es nicht geklappt. Wie war das für euch beide?
Eine riesen Hürde, ein riesen Einschnitt. Man sagt ja, dass es für die Frau schlimmer ist als für den Mann, was den Kinderwunsch angeht. Und wenn es nicht funktioniert, ist bei uns sehr ähnlich gewesen. Also für mich ist es auch schlimm gewesen. Ich muss sagen, es liegt auch an mir, dass wir kein Kind haben können. Man hat natürlich Schuldgefühl. Man akzeptiert es, weiter schauen und vorwärts machen.
Und da hat es wie keine Möglichkeit gegeben, zu kämpfen, oder?
Doch, es hat noch, wir haben gekämpft, wir haben gewisse Sachen gemacht, aber irgendwann hast du dann bei uns die Grenzen erreicht, wo wir gesagt haben, wir gehen nicht weiter als das. In dem Kampf erfolgreich zu sein, hat zu viel gekostet. Und jetzt, ich meine, finanziell zu viel gekostet, aber andere Themen.
Also eben nicht finanziell, sondern auf einer anderen Ebene?
Auf einer anderen Ebene, ja.
Wie schaust du das heute an, wenn du zurückschaust? Vielleicht bevor du die Diagnose bekommen hast, Wie habt ihr auf das Kapitel zurückgeschaut? Ist das abgeschlossen gewesen und ad acta gelegt? Also abgeschlossen sowieso, aber ad acta gelegt?
Nein, ich glaube, das wird es auch nie sein. Weil in jedem Abschnitt vom Leben, und auch wenn ich jetzt 50 bin und weiss, nur schon aufgrund der Krankheit und so weiter, wird es sowieso nie möglich sein. Auch vom Alter her wird es nicht mehr dazukommen. Aber in jedem Abschnitt vom Leben denkt man sich, was wäre wenn? Oder wie wäre es, wenn wir jetzt hätten? Wie wäre es? Theoretisch wäre das Kind, wenn es geklappt hätte, gerade wäre jetzt 22. Wie wäre das, wenn wir jetzt 20-jährige Kinder hätten? Das sind Sachen, die einem natürlich dann schon auch nachdenklich macht und man denkt nicht selten daran. Und ich glaube, wir haben uns auch damit abgefunden, dass sich das nicht verändern wird. Wir werden auch mit dem Schmerz auch in Zukunft leben müssen. gerade wenn jetzt zum Beispiel mir etwas passieren würde und ich jetzt die Krankheit, an der Krankheit schon bald sterbe und nicht, wenn ich es mir wünsche, in den ersten 20 Jahren oder was auch immer, heisst das, dass Cindy eigentlich allein im Leben steht. Nachdem wir 35 Jahre bald zusammen gewesen sind, hat sie kein Kind, nicht den Partner, den sie 35 Jahre lang zusammen sind. Das sind schon Gedanken und Überlegungen, gerade im Zusammenhang mit dem Kind, die man sich auch macht und immer wieder macht.
Hat sich das verändert jetzt seit der Diagnose? Also die Perspektive auf Kind haben oder eben nicht haben?
Nein, die Perspektive hat sich nicht verändert, aber die Gedanken haben sich intensiviert. Einerseits nach der Diagnose sagt man sich, Gott sei Dank haben wir kein Kind, ich muss das nicht erklären, dass ich todkrank bin. Aber schon sehr bald denkt man, gut, wenn mir jetzt etwas passiert, ist meine Frau nachher allein. Und das sind schmerzhafte Vorstellungen.
Bleiben wir noch einen Moment beim Thema Familie. Deine Eltern sind auf Südafrika ausgewandert, wieder eigentlich. Was hast du für eine Beziehung zu ihnen? Also wie gehen auch sie oder wie gehen ihr in dieser Ferndistanz mit dieser Krankheit um?
Das ist tatsächlich etwas, wo man sich viel Gedanken darüber machen tut, gerade als Sohn und als Eltern und in dieser Fernbeziehung, kann man ja sagen, über Distanz. Wir hören uns jetzt während der Krankheit vielleicht alle zwei Wochen einmal. Auf der anderen Seite, die Hälfte des Lebens haben wir schon so eine grosse Distanz. Und das habe ich meinen Eltern auch schon immer offen kommuniziert. Wir haben die Distanz. Es ist nicht so wie mehr Generationen Haushalt zum Beispiel, wo man so nah ist. Die Distanz ist da, die lässt sich nicht wegdiskutieren. Allerdings habe ich meinen Vater auch jetzt, er kommt selten ans Telefon, aber wenn er einmal ans Telefon kommt, nach 3-4 Monaten, ist es wie wenn man erst gestern miteinander geredet hätte. Das ist okay, das ist alles gut, aber die Distanz, die ist definitiv da.
Wir haben noch nicht geredet über dein Berufsleben, wo du auch ziemlich Gas gegeben hast. Du hast ursprünglich, also du hast die Säcke gemacht, nach einer Elektromonteurlehre. Dann hast du dich eigentlich andauernd weitergebildet, bist in verschiedene Berufszweige, also in die IT vor allem. Nachher bist du in der Geschäftsleitung von einer Druckerei gewesen. Hast doziert an der gestalterischen Berufsschule. Du sagst dort auch, du hast dort kommunikativ vor allem sehr zugelegt. Man kann sich das heute fast nicht vorstellen. Bist du mal scheuch gewesen?
Ich glaube nicht, dass das scheuch das richtige Wort war. Ich war unsicher gewesen und häufig die Unsicher sind auch immer das grösste Maul gehabt. Also ich war so einer gewesen, lange Zeit. Wenn es aber zum Beispiel in der Schule, wenn es darum gegangen ist, dass man einen Vortrag hat müssen halten, dann bin ich an den Tagen, wo ich den Vortrag halten musste, bin ich krank gewesen. Ich habe mich geweigert, in die Schule zu gehen. Vor Leuten anzustehen und mit Leuten zu reden, war für mich das Schlimmste, was es gegeben hat. Und das war nicht nur in meiner Jugend so, sondern das war sogar bei Abschlusspräsentationen. Also während der Technikerschule, am Ende der Technikerschule, also musste ich präsentieren. Ich erinnere mich, ich bin ausgelacht worden, wo meine Knie so geschlottert haben. Und man hat das tatsächlich gesehen. Und das waren Sachen, die, ja, wir haben von Prägen geredet, die haben mich geprägt. Die haben mich dann aber auch in der Zukunft dazu getrieben, mich dieser Situation immer wieder zu stellen, bis es gegangen ist. Und bis ich aus dieser Schwäche auch eine Stärke machen konnte. Und das ist auch nicht von heute auf morgen gegangen. Und es hat extrem viel Überwindung gebraucht. Ich erinnere mich an einen Fall, wo ich in der Geschäftsleitung der Druckerei war und dann ein Telefon bekommen von einem Geschäftspartner, der eine grosse Konferenz organisiert hat mit etwa 400 Leuten in der Halle. Und er hat mich am Telefon gefragt, Sascha, ich sollte noch einen Speaker haben. Hättest du Zeit und Freude? Und ich weiss noch, wie mein Herz gesagt hat, hey, musst nur Nein sagen, du hast keine Zeit und das geht nicht. Und mein Hirn hat gesprochen und gesagt, ja, wann kann ich kommen? Und das sind, glaube ich, die schlimmsten 4 Wochen gewesen in meinem Leben bis zu dem Termin. Aber nur, weil ich mich dann dieser Situation und dann noch anderen Situationen gestellt habe, konnte ich die Angst überwinden.
Und heute bist du jemand, der auch offensiv mit der Krankheit umgeht, eben auf Instagram immer wieder mal postest, in was für einer Phase dass du jetzt gerade bist. Was hast du jetzt in der Zwischenzeit in der ersten Podcast-Folge für Reaktionen bekommen? Hat es überhaupt Reaktionen gegeben?
Positive Reaktionen. Also der Podcast selber ist sehr gut angekommen. Ich höre immer wieder, es ist inspirierend. Wir bewundern dich. Und von dem her hat mir das auch sehr viel Kraft und Energie gegeben, auf jeden Fall, zum Weitermachen.
Die erste Folge vom Paliaviva Podcast mit dem Sascha Brändle gibt es wie die auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder auch auf www.paliaviva.ch. Abonnieren Sie den Podcast und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und LinkedIn.